Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ja, es ist okay. Es ist ungewöhnlich früh. Also ja. Eigentlich jetzt nicht mehr, weil unser Gast ein bisschen zu spät war.
der musste kommen. Ja, wir machen mal wieder eine Vormittagsaufnahme und eine Woche verspätet, weil ich krank war.
Stimmt.
Es kann sein, dass ich mich ab und zu nochmal zur Seite drehen muss, um ein bisschen zu hüsteln. Aber ich bin wieder fit und wir können direkt da weiter ansetzen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar bei dem roten Faden dieser Staffel, die Leute einzuladen, bei denen man sie zu Recht fragen darf, warum waren die eigentlich noch nicht da?
So ist es.
Heute wird's, glaube ich, spannend. Und ja.
Heute ist so eine Folge, die könnte, glaube ich, so 4 Stunden dauern.
Ja.
Aber wir
haben Termin, wir haben Anschlusstermine.
Genau. Wir bemühen uns. Genau. Du hast einen Tagesspruch.
Ich habe einen Tagesspruch. Und zwar, es scheint mein Los in stummer Stille zu verstauben. Denn könnte ich reden, es hätte keinen Zweck. Ich bin ja ohnehin umbringt von lauter Tauben und die geben auf mich einen Dreck. Das ist im weitesten Sinne ein Selbstzitat aus meiner Masterarbeit und es ist ein Liedtext von Bodo Wartke.
Zit nach Bien.
Zit nach Bien. Willkommen bei Steilzeit.
Und damit auch willkommen, Sam Kayari. Hallo. Schön, dass du da bist.
Hallo. Ja, schön, hier zu sein.
Eine sehr große Ehre, finde ich.
Mit Verspätung. es gab mal einen Zeitungsartikel, da war die Headline, er ist Künstler, er darf das. Also, da bin ich auch zu spät gekommen.
Das würde ich jetzt auch mal für alle Rechtfertigungen benutzen, auf jeden Fall.
Das ist auch.
Ja, es empfiehlt sich, diesen Artikel dann immer dabei zu haben. Also da hat man auch direkt den Beweis, das bin gar nicht ich. Ja, das steht da.
Aber damit hast du dich selber eigentlich schon ganz gut eingeleitet und vorgestellt. Du bist Künstler, du bist Rüsselsheimer Künstler und so wie ich das beurteilen kann, du bist wie so ein Orca. Du tauchst immer mal wieder so an die Oberfläche. Manchmal für länger, manchmal für kürzer. Aber ich bin froh, dass gerade wieder eine sehr lange Oberflächenphase ist gefühlt und man wieder sehr, sehr viel von dir hört. Und in Vorbereitung auf diese Folge habe ich so ein bisschen deine öffentliche Präsenz so ein bisschen nachvollzogen. Aber vielleicht erzählst du gerne mal ein bisschen, wer du bist, was du machst und dann habe ich noch ein paar Fragen so zu deinem Lebenslauf.
Wer ich bin und was ich mache, das wüsste ich auch sehr gerne und vielleicht finden wir das heute raus, ja. Das wäre sehr spannend, ja, auch für mich. Sam Kayari, 21. März 1979 geboren in Rüsselsheim, damals noch 60-90. Bin hier zur Schule gegangen, aufgewachsen, war auf der Albrecht-Dürer-Schule, dann Kant-Schule, dann gab es auf der Kant aber keinen Kunst-LK, also musste ich auf die Heinemann. Nach der Heinemann war ich lost und hatte keine Ahnung, was man nach dem Abitur so machen kann. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe angefangen mit allgemeiner Informatik, weil alle, die ich kannte, allgemeine Informatik studiert haben.
Okay.
Dann wollte ich unbedingt Kommunikationsdesign studieren, habe bei Asatsu, das ist eine Werbeagentur, ein Praktikum gemacht und fand es ganz toll und habe gedacht, meine Welt ist die Werbung. Und habe mich dann für Kommunikationsdesign in Darmstadt beworben. Das hat beim ersten Anlauf nicht geklappt. Ja, damals, ich glaube, wir waren 800, 900 Bewerber im Luisencenter. Heute würde man, glaube ich, Recall sagen. Also du hast da mitgemacht und wenn du Glück hattest, warst du im Recall und konntest am nächsten Tag wiederkommen. Ich habe das dann bis ins Finale geschafft, bis zur Jury. Und die hatten aber keinen Dieter Bohlen. deswegen war ich da ganz, ja, das hat dann nicht gereicht. Und mit 19, 20 bricht auch so eine Welt zusammen, weil ich habe die ganze Zeit immer geglaubt, ja, irgendwie ist das irgendwas, was ich gerne machen möchte. Und dann sitzt da eine Jury und sagt ihr nö. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Thomas Marutschke und der hat gesagt, ja, er hat sich dann nochmal beworben. Und diesen Gedanken hatte ich halt mit 19, 20 nicht. Also es war einfach so, okay, ist vorbei, dann musst du was anderes machen. Dann hatte ich so gar keine Ahnung, was ich machen soll. Hab dann so ganz eklige Sachen gemacht. Ich habe BWL studiert, angefangen, dann Volkswirtschaftslehre. Bin dann wieder bei Informatik gelandet und habe Wirtschaftsinformatik studiert. Hab dann bei einem Konzern gearbeitet. Hab aber ja irgendwie dann auch gar keine Lust mehr auf Kunst gehabt, weil in Darmstadt hat mir eine Jury attestiert, das hat gar keinen Sinn. Und dann habe ich aufgehört, ja, und habe 9 to 5 gearbeitet, wollte Karriere machen und ja, dann irgendwie habe ich aus Versehen wieder angefangen zu malen und habe gedacht, ja, irgendwie hat das was, es beruhigt mich, ich kann so Dinge verarbeiten, kann über Dinge quasi reden, ohne sie auszusprechen und habe dann wieder angefangen zu malen. Und ja, und dann wurde es irgendwie mehr. Dazwischen bin ich nach Mainz gezogen, bin dann in der Zwischenzeit wieder in Rüsselsheim gelandet und habe dann ein Bildband veröffentlicht, Roots of Liberty.
2016 war das,
ja,
habe ich recherchiert.
Ja, und dann bin ich 2014, 2015 Reisen nach Marokko gemacht, habe dort fotografiert und dabei ist dann Roots of Liberty entstanden. Und dann war das alles Zufall. Ich war in Rüsselsheim, ich war bei Mitch und war mit einer Bekannten verabredet, die sich genau dieses Buch gekauft hat und eine Widmung haben wollte. Und dann hat es der Mitch gesehen, also das Buch, nicht die Widmung. Und hat mich eine Woche später angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Roots of Liberty Ausstellung zu machen. Und ja, und dann hat das irgendwie alles so seinen Lauf genommen. Ich habe dann Roots of Liberty gemacht. Das war dann die erste Ausstellung. Wie gesagt, damals bei Mitch. Dann habe ich ja, kurze Zeit danach eigentlich schon mit der Artmap angefangen.
Die Artmap, das muss man vielleicht noch mal kurz einordnen. Das ist ein Kunstkataster auf eine Art und Weise. Es ist eine digitale Plattform, die alle Rüsselsheimer Kunstwerke im öffentlichen Raum, vergangene Kunstwerke, also welche, die auch schon gar nicht mehr da sind, mittlerweile auch Offspaces, verzeichnet. Und das in einem krassen Umfang. Und da hat wahrscheinlich dein Informatikstudium dir dann doch ein bisschen was gebracht, oder? Du machst jetzt alles, du programmierst das alles selbst, oder?
Genau, ja.
Also war doch nicht umsonst.
Ja, nicht ganz umsonst. Ja, das ist auch an alle Informatiker da draußen ganz toll, dass es euch gibt. Aber ich war halt nicht der Richtige für diesen Job. Und ja, aber tatsächlich, ich habe, es hat alles mit einem Foto vom Leinreiter angefangen, das so die ikonischste Skulptur in Rüsselsheim und ja, ich habe es fotografiert und dann war ich irgendwie neugierig und dann sind so ein paar dazugekommen und das Leinreiterfoto habe ich tatsächlich 2015 gemacht, also kann man sagen, dass die Artmap dieses Jahr 10 Jahre alt wird, weil das der Auslöser war. Ja.
Krass.
Ja.
Ich fand diese Metapher mit dem Orca, der immer wieder auftaucht, so schön, weil das ist, also du tauchst immer mal wieder auf, bringst aber auch immer wieder was Neues mit. Also hast dann ein neues Medium, hast dann eine neue Idee, die du umsetzen möchtest. Und das finde ich auch immer so faszinierend, wenn du Biografie so ein bisschen erzählst, weil da tauchen immer wieder auf. Ich weiß, dass du irgendwie viel gemacht hast davor, dass du immer irgendwie so hin und her gehoppt hast, dass da die IT oder Informatik da irgendwie mal mitgespielt hat. Aber das jetzt nochmal so alles in diesem Ablauf zu hören, macht es eigentlich auch nochmal spannend. Und ja, das mit Roots of Liberty quasi so dieser Startschuss für das Wiederaufnehmen vom Künstlerischen war mir jetzt tatsächlich neu. Ich hätte wetten können, dass du davor schon fotografisch, künstlerisch die ganze Zeit in der Stadt unterwegs gewesen bist.
Ja, ich habe tatsächlich vorher schon fotografiert. Ja, ich habe mein Name, der Kreativnomade, das ist ja quasi ein Ende von einer Iteration. Ja, ich habe vorher alleine fotografiert, da habe ich mich der Pathograf genannt. Ja. Dann habe ich mit einem Freund zusammen fotografiert. Da hießen wir das Kreativkartell. Da hatten wir auch, das war so total Guerilla-Marketing. Wir haben Aufkleber, wir haben überall einfach unsere Aufkleber hingeklebt, in der Hoffnung, dass irgendjemand darauf reagiert. Dann war unser Logo, war das RAF-Logo. Aber anstatt einem Maschinengewehr war da eine Kamera und zwei aneinandergelehnte Cars. Und nach der Zeit wollte ich irgendwas von diesem Namen beibehalten. Und alleine ist Kartell halt doof und dann ist kreativ geblieben. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich so, ich habe nomadische Wurzeln, also mein Ursprung ist aus Marokko. Und dann habe ich gedacht, ja, das passt eigentlich, weil ich wandere immer gerne umher. Ich bin auch gerne mal so eine kurze Zeit sesshaft und dann baue ich wieder was Neues und vermische dann immer wieder Dinge. Und das hat für mich dann auch immer Rüsselsheim so spannend gemacht, ja, weil ich habe ja zwischenzeitlich in Mainz gelebt. Jetzt Mainz ist ja jetzt nicht die Weltmetropole so, aber es war größer als Rüsselsheim. Und dann habe ich so ganz kurz in Frankfurt im Oststern Atelierfläche gehabt. Frankfurt war halt so ein Moloch. Und Berlin war ein Molocher. Und deswegen hier, Rüsselsheim hat so für mich die perfekte Größe. Ja, es ist ja groß genug, dass du irgendwie was bewegen kannst und was machen kannst, aber nicht zu klein, dass es niemand mehr sieht. Und und nach den ersten Ausstellungen, ich habe dann, das waren ja auch alles Fotoausstellungen immer, weil ich habe überwiegend fotografiert und kein Mensch wusste, dass ich auch gemalt habe. Und das ist tatsächlich erst im Kultursommer passiert.
In der alten Mühle, richtig?
Genau, ja. Da habe ich eine Fotoausstellung gehabt und fand es aber irgendwie so dröge, dass man da reinläuft und dann hängen da irgendwie Porträts nur an der Wand und dann jetzt die alte Mühle, zwar eine schöne Location, aber es ist ja jetzt nicht die Opelhöhlen, wo du auf mehreren Etagen da unterwegs bist und es ist halt nur ein Raum. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht ist es spannend, wenn man dann live malt. Und ja, das Live-Malen hat total Spaß gemacht, war auch für mich komplett neu. Ich habe das Ganze wurde dann musikalisch begleitet und das Spannende war, dass danach so, ja, das mehrfach passiert ist, dass ich dann live gemalt habe mit musikalischer Untermalung und da war von Techno bis Rock alles dabei. Es war total spannend, sich dann mal auf die Musik einzulassen und auf die Leute, die da waren. Und ja, das waren so die ersten Dinge, wo ich dann auch gemalt habe. Und daraus hat sich eigentlich ergeben, dass ich dann mal wieder auf Ateliersuche war. Und Ja, das, die Flächen, die ich mir angeguckt habe, waren im sogenannten F-Bau, also ehemaliges Opel-Gelände in Rüsselsheim, direkt am Bahnhof. Und da war aber nichts dabei. Und das Einzige, was mich dann interessiert hat, war das Chausseehaus, oder wie wir in Rüsselsheim sagen, Chausseehaus. Und ja, Chausseehaus, ein historisches Gebäude, war eigentlich schon immer eine Gastwirtschaft, stand seit den 90er Jahren leer, und so sah es halt auch aus, als ich mir angeguckt habe. Und wie gesagt, ursprünglich als Atelierfläche, und dann war ich da drin und habe gedacht, ja, irgendwie da muss mehr möglich sein. Und ja, und dann wurde das Chausseehaus reanimiert und plötzlich war ich Gastronom und habe...
Das war so eine krasse Zeit. Ich fand das ja, wirklich... Ja. Ich habe neulich, ich manchmal natürlich irgendwie so diese Erinnerung wieder auf meinem Handy zutage gespült, und diese Waffeln. Und das war so der erste Kaffeespot, wo ich so zum ersten Mal... Da habe ich, glaube ich, zum allerersten Mal gedacht, Alter, hier in Rüsselsheim, das kann wie Mainz sein, weil Mainz war immer so für mich so eine Referenz, so da kann man irgendwie mal hingehen, das ist nicht so hässlich wie Frankfurt, da gibt es guten Kaffee und so. Das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, hier ist ein Ort. Und ich weiß noch, dass ich da zu Anfang mal hingekommen bin, auch mit meinen Doktorarbeitssachen, um da zu schreiben. Hat natürlich überhaupt nicht geklappt, aber war cool. Und das war ein toller Ort. Ich habe im Vorfeld überlegt, ob wir darüber sprechen wollen, ob du darüber sprechen möchtest, weil das Projekt ja irgendwann dann auch nicht mehr existiert hat. Wie schwer war das für dich, das loszulassen oder abzugeben?
Oh, gute Frage. Ja, es war schon sehr schwer, weil das ist so, ich hatte so wenig Einfluss darauf. Hm. Und das war keine Experiment ist schiefgegangen und ich mache jetzt das nächste. Und das ist ja das, was ich vorher die ganze Zeit gemacht habe. Ja, entweder hat mich einfach was Neues interessiert und ich habe mich verändert und was Neues gemacht. Oder das, was ich mir vorgenommen habe, hat einfach nicht funktioniert und dann wurde es Zeit, was zu verändern. Und beim Chausseehaus war es halt so, dass auf einmal kam Corona. Mhm. Und das ganze Konzept basierte darauf, dass das ein Wohnzimmer ist, dass man zusammenkommt, dass man zusammen Zeit verbringt. Und für mich hat das halt nicht funktioniert mit Trennscheiben, 1,50 Meter Abstand und auch keiner Perspektive. Also am Anfang war das, mein Vermieter hat damals gesagt, wir beobachten das mal. Mhm. Und nach einem halben Jahr hat er dann gesagt, ja, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen. Also die Entscheidung war dann schon eine eigene, aber trotzdem hatte ich keinen Einfluss auf die Rahmenbedingungen. Und das war ja sehr schwer, weil ja, ich war noch gar nicht bereit, das aufzugeben. Und es war halt super spannend, weil es ist ein riesengroßes Experiment. Und
hast du noch gemalt in der Zeit eigentlich auch? Ja, weil das war ja dann kein Atelier mehr, oder?
Ja, für mich schon.
Ja.
Ich habe dort gemalt und ich habe ja festgestellt, dass ich euren Podcast ja seit der ersten Folge begleite, nicht als Zuhörer, sondern an der Wand.
Ja, du bist ein fester Bestandteil, visuell und ja.
Also ist mir dann aufgefallen, als ich nochmal geguckt habe, ja quasi als Vorbereitung für heute, wer alles da war, und dann ist mir dann das erste Mal, irgendwie ist mir das vorher nie aufgefallen,
ja,
dass das Bild
genau,
da ist. Das ist halt blöd für die Zuhörer, aber einfach auf alle Episoden klicken und immer auf den Hintergrund der Gäste achten.
Genau, das Chausseehaus ist ein Teil
von uns. Und das Bild wirkt auch nur, wenn ihr die ganze Folge dann parallel noch dazu hört.
Ja, natürlich.
Ja, das ist, ich, also Chausseehaus allgemein, also den ganzen Entstehungsprozess. Du hast einen Blog geführt, in dem du die ganzen Bauarbeiten mitverfolgt hast. Ich weiß noch, wir haben in der Baustelle regelmäßig dann Vereinstreffen gehabt, was auch immer wieder faszinierend war, dann zu sehen, was hat sich alles getan.
Ich habe das zeitungsseitig begleitet, war irgendwie ganz spannend.
Und das Schöne ist, ich habe halt, also so Teilchausseehaus habe ich mir halt dann doch ergattert, einerseits mit dem Bild, andererseits mit der Schreibmaschine, die dort drüben steht, mit der Registrierkasse. Irgendwo habe ich auch noch den einen von diesen Nierentischen. Und den habe ich mir eben noch geholt. Ein Backstein.
Über den haben wir neulich schon gesprochen. Der ist ja auch ein ganz gutes Gesprächsthema.
Genau.
Ein
Backstein, das der ist hier so ein Gesprächsopener. Warum steht da ein Backstein? Also das Besondere... Jetzt das Füßchen ab. Das Besondere so an dem Chausseehaus war, glaube ich, also dieser experimentelle Charakter. Stella fliegt gleich mit dem Backstein um. Und dass es halt tatsächlich eine Lücke ausgefüllt hat, von der man nicht wusste, dass er überhaupt da ist. Und das hat den Ort dann auch so besonders gemacht. Also es ist schade, dass es dann an diesem blöden Corona dann gescheitert ist, weil es war ein Wohnzimmer, bevor man in Rüsselsheim wusste, dass man so ein Wohnzimmer braucht.
Dann kam natürlich irgendwann das Rollwerk, aber was ich am coolsten eigentlich finde, ist, dass es für dich, also ich habe das Gefühl, ich begleite oder schaue mir jetzt schon ganz lange an, was du machst, und ich weiß jetzt, spätestens jetzt, dass du wieder auftauchst so, oder dass irgendwas Neues kommt und immer was Neues passiert. Du hast, wie ging es nach dem Schlosshaus weiter? Ich habe mir das angeguckt. Aber ich habe noch eine Frage, was vor dem Schlosshaus war.
Ich erinnere mich. Ich auch noch eine Frage zu dem Bild. Also,
okay, ich versuche nochmal kurz
chronologisch. Mach du und dann,
ja. Nach der Artmap nämlich gab es eine Zeit lang, da musste ich jetzt dran denken, weil du jetzt gerade wieder den Arztbesuch, übrigens, du bist ja ein großer Fan irgendwie von Worten und von Sprache, wie man das merkt. Das hat mich daran erinnert, gab es die Culture Map ganz kurz noch. Ja. Das war, glaube ich, also in Ansätzen so ein bisschen die Idee von dem, was jetzt der Arztbesuch ist, dass ihr zu Leuten hingeht und mit Kulturschaffenden sprecht.
Im Großen und Ganzen schon. Damals hat mich ein guter Freund, der Daniel Vargas, der ist DJ, gefragt, nachdem die Artmap so eine kleine Bekanntheit bekommen hat, ob man nicht irgendwie sowas wie die Artmap für DJs machen könnte.
Geil.
Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe dann so eine Nacht drüber geschlafen und bin morgens aufgewacht und habe laut geschrien, warum nur DJs? Nein. ich habe gedacht, naja, wenn man sich schon die Mühe macht, dann kann man das ja genreübergreifend machen und alle, die irgendwie Musik machen oder Kunst da mal zu besuchen und zu interviewen. So hat das Ganze angefangen. Ich habe mich dann blöderweise für ein sehr aufwendiges Format entschieden.
Videomäßig sollte das, Videopodcast-mäßig, oder? Video.
Genau, die Wörter gab es halt alle noch nicht. Ja. Damals war es halt einfach nur ein aufgenommenes Interview. Heute würde man Vlog sagen oder Videopodcast. Ja, und ja, das haben wir gemacht und ich habe sogar mal Drehbücher geschrieben für das Intro, also für 15 Sekunden, bevor das Interview losging. Und da gab es immer so eine kleine
Eigentlich
Sequenz.
Eigentlich cool.
Ja.
Stimmt, ihr seid immer mal mit dem Auto oder sowas, oder ich glaube irgendwann mal ein Golfkart war, oder irgendwas, so ein kleineres, ich weiß es nicht.
Nee, ja. Ja. Ja, richtig. Mit so einem Golfwagen, also wie auf einem
so Golfplatz. Ein
Caddy. Ja.
Also ich glaube, das Auto, das Trump berühmt gemacht hat. Und solche Intros sind es dann, und wir sind auch noch in Zeitlupe gefahren.
Genau.
So,
ja.
Mit Sonnenbrillen und
stark.
Drohnenaufnahmen durchs Altwerk, über die alte Mühle und sowas. Ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber das funktioniert halt immer nur, wenn man als Team auch sich Aufgaben teilen kann. Und wenn das einer schultern muss, dann ist halt schwierig. Und dann bin ich aus dem Projekt ausgestiegen, weil mir das, ich fand es halt einfach zu aufwendig, zeitlich.
Das Format ist einfach, ja, die Aufbereitung, die Nachbereitung, ja.
Mhm. Na, und ja, deswegen ist der jetzige Arztbesuch ja, so ein kleines Revival. Und ja, ich habe mich auf das konzentriert, was am wenigsten Arbeit für mich macht, also wenn es so um die Medien geht. Am Ende ist ja trotzdem Arbeit. Ja, es muss ja geschrieben werden.
Ja.
Und, aber das war so eine Sache, die hat mir damals Spaß gemacht, die Leute zu besuchen und ein bisschen mehr zu erfahren als das, was man ohnehin schon weiß. Und ja, und jetzt lebe ich das halt in Interviewform aus.
Was ich cool und ungewöhnlich finde, weil viele Künstler ja oft sehr mit sich selbst und ihrem Kreativprozess befasst sind und nicht so regelmäßig, glaube ich, den Austausch mit anderen Kunstschaffenden suchen. Ich glaube, das wandelt sich natürlich auch und ist auch nicht pauschalisierbar, aber das fand ich ganz interessant, dass du da ein Interesse an den Leuten hast, die hier was machen. Ja.
Ja, ich habe halt immer gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich der einzige Bescheuerte in dieser Stadt bin, der, der sich entscheidet, Kunst zu machen. Und nee, mich hat es halt immer interessiert, so was der Antrieb, warum ausgerechnet hier und was macht das hier in der Stadt auch so spannend. Und ja, man kann sich halt super austauschen. Ja, entweder hat man ähnliche Erfahrungen gemacht, ähnlich positive, ähnlich negative Erfahrungen. Und ich bin halt kein Freund vom Jammern. Ja,
wichtig.
Es ist so, ja, natürlich passieren auch negative Sachen und man muss nicht alles toll finden, was um einen herum passiert, aber für mich ist das immer eine Chance, weil dann da hat man zumindest erkannt, was doof ist und kann dann irgendwie was Neues machen, was einen persönlich weiterbringt. Und ja, sowohl die Zeit im Chausseehaus als auch ja, so gesehen die Culture Map waren ja, schöne Erfahrungen und ja, aus denen ich ganz viel für mich mitgenommen habe. Ja.
Du wolltest noch zu dem...
Ich wollte zu dem Bild fragen, weil, ja. Weil es ist wirklich immer Hintergrund für unsere Gästinnen, mit Ausnahme, wenn wir live irgendwo waren oder Hausbesuch gemacht haben. Und jetzt haben wir die Chance, dass der Künstler einfach mal selbst was über sein Werk sagen kann. Genau. Weil es cool. Hing immer im Chausseehaus, es ist auch ein Teil des Chausseehaus. Und es hat mich nie losgelassen. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt. Und jetzt hängt es bei mir und es wird auch in die neue Wohnung mitziehen. Und es wird auch weiterhin den Hintergrund für unsere Gäste darstellen. Aber es ist was Besonderes. Und ich, da kommt eine Galerist bei mir raus. Ich habe auch extra ein Galerieschild daneben geklebt. Acryl auf Dachschindeln.
Ja, das ist... Also das ist das Material, nicht der Titel. Wir haben das Chausseehaus wurde saniert und unter den Dachziegeln haben wir die ursprünglichen Dachschindeln aus Holz gefunden. Und das musste dann entfernt werden. Und dann habe ich ein Stück daraus gerettet und habe mir das ja zurechtgesägt. Kein DIN-Format, aber zumindest so, dass man es an die Wand hängen kann und habe gemalt und ich fand es halt total spannend, weil der obere Teil heller war als der untere Teil und das Bild heißt Bipolar und ja, aus heutiger Sicht, das ist ganz spannend, aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war so ein Vorbote für das, was später passieren wird. Das war immer so ein innerer Konflikt, den ich habe und hatte und damals war mir das nicht so bewusst und der hat sich dann in einem Bild ja, wieder gespiegelt. Und eigentlich, also es sind auf dem Bild für die Zuhörer insgesamt 12 Figuren zu sehen. Und diese 12 Figuren bin jedes Mal ich in einem anderen Zustand. Und ich habe ja dann während Corona festgestellt, dass irgendwie was in meinem Leben irgendwie fehlt oder nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Und habe mich auf die Suche gemacht, so wie ich das bei der Artmap auch immer mache. Und ja, und das Ergebnis war, dass eine schwere Depression attestiert wurde. Und dann habe ich mich angefangen, mit mentaler Gesundheit zu beschäftigen und habe dann festgestellt, eigentlich konnte man das in den Bildern schon immer sehen. Und ja, und deswegen ist es spannend, jetzt auch nach so langer Zeit das Bild mal wieder live zu sehen. Ja.
Ich wusste das nicht mit den, dass die 12 Figuren, die auch sehr abstrakt sind, dass du das bist. Das macht das jetzt auf jeden Fall noch mal interessanter. Ich bin froh, dass wir das in das neue Studio mitnehmen. Das Studio zieht
das
um.
Studio,
es
die bleibt neu, eigentlich die neue, ein Studio. Die neue Küche.
Aber genau. Ja, grundsätzlich in deiner Kunst habe ich immer den Eindruck, also deine eigenen Erfahrungen stehen da natürlich auch immer irgendwie in einem Fokus. Heimat ist ein großes Thema bei dir. Ich erinnere mich gut an deine ich erinnere mich an viele Ausstellungen von dir. Alle finde ich haben zu dir gepasst. Ich erinnere mich an die im Altwerk, an die fotografische Ausstellung mit den Autos. Aber vor allem auch die im Theater. Und das ist vielleicht ein ganz spannender Aspekt, weil ich das Gefühl habe, dass deine Kunst nochmal einen anderen Dreh bekommen hat und einen anderen Aufwind mit dem Moment, wo Karin Mayritsch die Leitung von Kultur 123 vom Eigenbetrieb hier vom Theater und den Kultureinrichtungen übernommen hat. Wie, in was für einer Situation seid ihr aufeinander gestoßen? Wie ging es dir da? Ich habe das nicht mehr ganz so im Kopf, in welcher Phase du da warst. Aber wir haben neulich erst darüber gesprochen, dass das schon ein entscheidender Punkt irgendwo war.
Ja, also das war in der Phase, wo ich mich aus dem Rüsselsheimer Geschehen so zurückgezogen habe. Natürlich nicht ganz, weil ich habe mein Atelier im Opel Altwerk gehabt. Also muss ich mich ja trotzdem mit Rüsselsheim auseinandersetzen. Und aber ich habe nicht so viel mitbekommen, was in Rüsselsheim passiert. Und mir hat eine Freundin geschrieben, hat gesagt, in meinem Haus ist jemand eingezogen und die hat gefragt, ob ich Künstler kenne. Und ich habe gesagt, ich kenne dich. Und dann ist sie mit der Karin Mayritsch zu mir ins Atelier gekommen. Und ich hatte keinen Schimmer, wer Karin Mayritsch ist, was die in Rüsselsheim will. Und aber sie hat mich im Atelier besucht. Und ja, da haben wir uns unterhalten. Wobei beim ersten Treffen haben wir uns gar nicht unterhalten. Ich habe gemalt, Karin kam rein, hat zugeguckt, hat sich auf mein Sofa gesetzt, hat gefragt, ob ich einen Espresso machen kann. Ich habe einen Espresso gemacht und habe dann weitergemalt. Und Karin ist dann irgendwann aufgestanden. Ich habe nur zwischendurch gemerkt, sie hat irgendwas in mein Sketchbook reingeschrieben. Und dann ist sie aufgestanden und hat sich verabschiedet mit den Worten, das nächste Bild kaufe ich, und war dann weg. Dazwischen gab es noch eine kleine Konversation. Da stand sie so ganz kritisch vor einem Bild, an dem ich gerade gearbeitet habe, und hat explizit nach einem bestimmten Strich gefragt und hat gesagt, ja, warum ist der da? Und ich habe gedacht, ja, das ist ein Strich, ich habe den eingemacht. Und das hat Karin nicht ausgereicht und als Antwort. Und sie hat dann gesagt, wenn du das beantworten kannst, dann kannst du dich ja mal melden. Und es hat 3 Monate gedauert, um diese Frage zu beantworten. Und ich habe ein Bild nach dem anderen gemalt und fast schon manisch, weil ich wissen wollte, warum dieser Strich da war. Und nach 3 Monaten konnte ich die Frage beantworten und dann habe ich mich bei Karin wieder gemeldet. Und ja, und von da an haben wir uns dann regelmäßig getroffen und ja, gemalt, philosophiert, Konzepte ausgedacht und haben ja, eigentlich ein kleines Kollektiv gegründet, Heimatlos. Und Karin und ich haben als Erste im F3 residiert. Wir haben an Weihnachten im Altwerk eine Live-Painting-Aktion gemacht, die ist 24 Fenster. Ja, es waren immer so Themen, die uns beschäftigt haben, Heimat, Freiheit. Und ja, dann kamen 3 Ausstellungen, die ich mitgemacht habe dann. Tatorte, Dunkelfeld und Flucht der Verdammten. Und bei Flucht der Verdammten, da muss man wieder so den Bogen wieder in die Vergangenheit schlagen. Das Thema hat mich begleitet seit Roots of Liberty, weil 2015 die Angela Merkel-Ära mit Wir schaffen das und auf einmal war Migration das Thema. 10 Jahre später sind wir zurückversetzt und keine Angela Merkel, aber wieder Migration das Thema. Und ja, ich habe mich in Flucht der Verdammten ganz viel mit Migration beschäftigt, auf ganz unterschiedlicher Weise. In Bildern. Ich habe zu einigen Bildern vorher Interviews geführt mit Menschen, die auf der Flucht waren und habe das alles in die Arbeiten einfließen lassen. Ja.
Ich fand das damals schon sehr bemerkenswert. Also natürlich die eine Sache, dass eine Betriebsleitung künstlerisch tätig ist und mit jemandem aus der künstlerischen Stadtgesellschaft quasi ein Kollektiv bildet. Ich weiß, dass du in der Zwischenzeit, also ich weiß, dass du sehr viel gemalt hast und habe auch diese Ausstellung, wie gesagt, mitverfolgt. Dann war eine Weile sehr still um dich und ich habe jetzt natürlich ich habe ja schon über den Arztbesuch kurz gesprochen. Total interessantes Format. An dieser Stelle ist das vielleicht unsere Medienempfehlung, die wir ja schon länger nicht hatten. Ich habe jetzt aber auch gesehen, du malst wieder.
Ja.
Erzählst du ein bisschen was davon?
Ich habe die ganze Zeit gemalt, in der ich das Atelier im Altwerk hatte. Da ist auch sind 2 Ausstellungen im Altwerk selber auch entstanden und die letzte Ausstellung ist dann auch nach Frankfurt gewandert. Die letzte Ausstellung hieß Mes Nchar Inu. Das ist meine Muttersprache und das heißt mein Stammesbruder. Und da habe ich mich ja mit meiner persönlichen Geschichte auseinandergesetzt, hatte eine Band aus der Heimatstadt meine Eltern ja quasi eingeflogen, also nicht ich, aber der Veranstalter. Die Band hatte dann im Altwerk ihren Auftritt, war eine super schöne Ausstellung und die Ausstellung ist dann weitergewandert zur Emmerseer-Akademie. Emmerseer ist meine Muttersprache und in Frankfurt hat sich ein Verein gegründet und der sich um die Erhaltung der Sprache und der Kultur ja, beschäftigt. Und im Rahmen des Vereins ist meine Ausstellung dahin gewandert. Und ja, seit einem knappen Jahr habe ich nicht mehr gemalt. Und ja, und jetzt durch die Artmap und ja, das sich damit auseinandersetzen, habe ich auf einmal eine Idee gehabt für eine neue Reihe. Und ich suche mir Rüsselsheimer Skulpturen aus, die ich auf 18 mal 24 cm Platten male. Für mich ist das halt total die Herausforderung, weil ich habe vorher 2 auf 3 Meter gemalt und jetzt ist auf 18 mal 24 Zentimeter sich zu reduzieren, ist ja eine Herausforderung. Dann habe ich ja ganz lange nur abstrakt gemalt und werde jetzt wieder figurativ, was auch nochmal eine Herausforderung ist, wenn man das ganz lange nicht gemacht hat. Und da es an Herausforderungen nicht reicht, habe ich mir gedacht, so alle guten Dinge sind drei. Ich beschränke die Auswahl der Farben, weil für alle, die Artmap nicht kennen, alle Bilder dort sind Schwarz-Weiß-Fotos und deswegen wird die Malerei schwarz-weiß und bekommt nur eine Highlight-Farbe, das ist Pink, weil das die Farbe der Artmap ist. Das war von Anfang an die Farbe, die ich so für alle Highlights in der Artmap gewählt habe. Und das habe ich konsequent durchgezogen. Also ist auf der Webseite so, in der App ist das so und bei den Ölbildern. Ja.
Also Rüsselsheim lässt sich ja auch irgendwie nicht so richtig los.
Ja, es ist halt das, also das ist spannend, du hast ja schon gesagt, Heimat ist ein ganz großes Thema bei mir und meine persönliche Geschichte ist halt, mein Großvater ist Mitte, Ende der 60er Jahre nach Deutschland gekommen. Damals hat man halt Fachkräfte nicht gebraucht, sondern man hat billige Arbeitskräfte gebraucht und dann ist mein Opa nach Deutschland gekommen und hat erst mal in Frankfurt im Straßenbau gearbeitet und ist dann zu Opel gekommen und hat hier am Band gearbeitet in der Produktion. Mein Vater hat als einziger aus der Familie schon sehr früh nachgezogen. Mein Vater ist mit 12 nach Deutschland gekommen, ist dann in Nauheim aufgewachsen und hat dann mit 15 seine Lehre bei Opel angefangen. Und hat sein Leben lang bei Opel gearbeitet. Und mein Vater war Sattler vom Beruf. Also eigentlich was Kreatives, Spannendes, was auch tatsächlich war, weil der dann ab den 80er Jahren, da hat Opel schon nicht mehr selber produziert, hat mein Vater im Entwicklungszentrum gearbeitet. Und mein Vater hat dann irgendwann geheiratet. Und meine Mutter kam dann aus Marokko hierher und für mich war das hier erstmal meine Heimat, weil bis ich das erste Mal bewusst nach Marokko gefahren bin mit meinen Eltern, wusste ich ja nicht, dass ich aus einem anderen Land komme. Ich bin in Hasloch Nord aufgewachsen, da war der Migrantenanteil auf der Grundschule schon damals sehr hoch. Deswegen habe ich mich auch nie gewundert, dass ich woanders herkomme. Oder meine Eltern woanders herkommen. Das hat sich dann geändert, als ich auf die Kantschule gekommen bin. Weil da waren wir im Jahrgang drei Migranten. Und dann gab es ja noch Lehrer, die Erinnerungskultur ein bisschen anders interpretiert haben. Und das war echt keine schöne Zeit, ja, weil, auch vorher, man hat sich in Deutschland damals keine Gedanken über Integration gemacht und heute haben wir das Erbe daraus. Und ich habe als Kind, ich hatte ein Schulfach, das hieß DFA, Deutsch für Ausländer. Mhm. Und das war gedacht für Kinder, die gerade nach Deutschland gekommen sind. Jetzt bin ich ja hier in Rüsselsheim geboren und muss aber dann trotzdem aufgrund meiner Herkunft in diese Klasse. Und die haben dann das Alphabet gelernt und ich konnte lesen und schreiben. Und habe dann nie verstanden, warum ich da drin saß. Dann wurde in den 80er Jahren dann auch in Hessen muttersprachlicher Unterricht eingeführt. Das war ja keine Maßnahme, damit man sich mit die Verbindung zur Heimat nie ganz verliert, sondern das war eine Vorbereitung zum Zurückkehren. Und damit man die Muttersprache nicht verlernt und es leichter hat, wenn man wieder in die Heimat zurückgeht. Und meine Eltern kommen aus Marokko ursprünglich und es gab aber noch keinen Marokkanischlehrer, also hat man mich in den Türkischunterricht gesteckt, weil man gedacht hat, boah, das passt am besten. Und dann hatte ich ein Jahr lang Türkischunterricht und das habe ich dann noch weniger verstanden als den Deutschunterricht für Ausländer. Und deswegen war Heimat immer ein Thema, weil ich habe dann damals verstanden, dass das hier eigentlich nicht meine Heimat ist. Und wenn wir in Marokko waren, war das ja auch nicht meine Heimat, weil ich habe die Sprache gesprochen. Mhm. Übrigens das einzige Land, wo ich mich gefreut habe, wenn jemand mal gesagt hat, du sprichst die Sprache aber gut, weil dann habe ich gedacht, oh, da hat jemand meinen Akzent gar nicht gehört. Und hier war das dann immer ja, total merkwürdig, wenn ich habe immer viel gelesen, so ich habe ganz viel Zeit meiner Kindheit in der Stadtbücherei verbracht und habe unglaublich viel gelesen und Sprache hat mich immer begeistert und ich glaube, es ist auch ein Grund, warum ich Interviews führe, weil ich weil mir das Reden und das Schreiben einfach Spaß macht. Und ich habe dann in der Zeit, wo ich mich auch so zurückgezogen habe mit dem Malen, habe ich ja geschrieben. Und jetzt erscheint demnächst ein Buch, Die Farbe der verlorenen Erinnerung. Ja, es ist eine kleine Erzählung. Es geht um die Höhen und Tiefen eines Künstlers, der eine Depression hat, aber nicht dem das Ganze nicht so bewusst war. Und wer jetzt sagt, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja, das geht ein bisschen um mich. Und ich habe damit einfach Episoden aus meinem Leben verarbeitet. Und aber ganz frei. Also es ist jetzt keine Biografie. Dafür habe ich nicht viel zu wenig in meinem Leben geleistet. Aber ich wollte meine Erfahrungen damit teilen, aber in einer fiktiven Geschichte.
Ich habe eher den Eindruck, Rüsselsheim ist vielleicht, also dieses Heimatthema ja, aber es ist auf jeden Fall Teil deiner Identität. Das, glaube ich, ist unleugbar. Ich habe, weil du jetzt gerade Bücherei gesagt hast, ich war gestern in der Bücherei und habe mir gedacht, heute muss ich Sam fragen. Das weißt du bestimmt. Diese Skulptur, die vor der Bücherei an den Fahrradständern steht, was ist das?
Der Lesende.
Gibt es da einen Hintergrund dazu? Es gibt bestimmt auf der Artmap was dazu, aber ich habe noch nicht geguckt.
Der Lesende ist tatsächlich auf der Artmap verzeichnet. Müsste, wenn ich es richtig im Kopf habe, so 63, 64, 65 so entstanden sein. Man hat früher war Kunst am Bau immer vorhanden und die Skulptur ist mehrfach umgezogen, also die stand nicht immer vor der Bücherei. Mhm. Und jetzt steht sie, glaube ich, seit den 2000ern da, wo sie jetzt ist, so ein bisschen verloren, weil wenn es viel regnet und
die Pflanzen gut wachsen, ja.
Dann sieht man sie nicht mehr. Und da geht es der Figur so wie dem Speerträger von der Max-Planck-Schule, der dann auch im Gebüsch verschwindet. Und
da ist ein Speerträger?
Ja, der hat auch keinen Speer mehr.
Genau.
Oh, aus Sicherheitsgründen? Oder?
Der ist relativ früh, der war wohl so filigran,
dass er abgebrochen ist.
Ich hatte mir gewünscht, dass man den Speerträger beim Neubau der Sporthalle dahinstellt.
Der ist aber abgebildet. Also er ist zumindest ein Speerwerfer abgebildet, oder? Auf der Sporthalle, diese komischen Männchen, die da drauf sind. Ja.
Achso, ich dachte, das wäre ein Volleyballspieler. Aber
vielleicht auch.
Irgendwas mit Sport. Ja, die beiden, ich habe ja diese Smiles, wo ich dann einfach den Skulpturenköpfen einfach irgendwelche Bilder, also irgendwie Augen oder ähnliches noch drauf gemalt habe. Den Lesenden und den Speerwerfer habe ich damit dabei. Das eine ist der, Genau, und das eine ist der Pirat und der Speerwerfer, der freut sich einfach nur und guckt in den, weil der eh so ein bisschen den Kopf nach oben.
Ja, da muss ich nochmal schauen. Voll interessant.
Wenn wir so bei Verwachsenen, gibt es eigentlich noch die Pinguine auf dem Böllenseeplatz? Weil die waren auch immer so versteckt im Gebüsch und ich fahre da jetzt immer so beim Einkaufen dran vorbei, aber ich sehe sie nicht mehr.
Das höre ich zum ersten Mal.
Ich kannte die auch nicht. Ich kenne sie tatsächlich nur von Fotografien. Also die Pinguine gibt es auch nicht in der Art Map. Ich habe jetzt mal ein altes Foto gefunden, aber hatte bis jetzt noch keine Zeit gehabt zu gucken, ob die tatsächlich noch dort stehen oder ob es ein Relikt der Vergangenheit ist.
Würdest du die dann unter Flux kategorisieren, wenn sie nicht mehr da wären?
Ja.
Okay.
Deswegen, ich weiß, dass ich sie nämlich irgendwann mal gesehen habe und die stehen wirklich auch komplett im Gebüsch. Also du musst schon so ein bisschen ein paar Äste zur Seite schieben, damit du die...
Im Dickenbusch 1, Kindergarten, drei Kinder unter einem Tuch. Die sind jetzt hinter einem Zaun, Gebüsch und rechts daneben stehen die Mülltonnen. ursprünglich standen die halt so, dass sie am Eingang waren und präsent und das hat sich halt so verändert. Wenn wir jetzt hier uns Neubauten angucken von Kindergärten, Da gibt es ja gar keine Kunst am Bau mehr, bei Schulen auch nicht. Bin froh, dass bei der Alexander von Humboldt Schule die Arbeit von Uwe Wenzel also die musste zerstört werden für den Umbau der Schule, aber Uwe Wenzel durfte dann dort nochmal was Neues machen. Im NGR gibt es keine Kunst, bei der Sophie von Opel Schule gibt es keine Kunst.
Also an der Kantschule steht das Denkmal.
Ja.
Und du hast.
Aber es war. Also würde die Kantschule heute gebaut werden, dann.
Würde es wahrscheinlich auch.
Das,
auch
noch, das ist auch. Kantschule ist immer noch im Foyer, das die große Wand und,
genau.
von Dieter Ritzert.
Ja.
True.
Ja, aber
Kunst
ja.
Kunst im Bau, ja.
Kunst im Bau,
ja.
Kunst am Bau fehlt irgendwie. Ja, es fehlt.
Das leitet eigentlich ganz schön über. Ich hätte noch eine Interessensfrage. Und zwar, du bist ja wirklich schon jetzt irgendwie lange im Game. Und hast das hier A, mitgestaltet, aber auch mitbeobachtet. Ich habe den Eindruck, und ich glaube, das haben wir ja auch schon öfter angesprochen, dass sich gerade in Rüsselsheim viel nochmal tut, was Kunst angeht. Wie beurteilst du das? Siehst du das auch? Wie verortest du dich da drin vielleicht auch in dieser ganzen Bewegung? Also für mich zählen ganz klar natürlich irgendwie Jannik Pfeiffer, Lisa Rost in diese jüngere Künstlergeneration, die sich da so ein bisschen erhebt. Und ich habe das Gefühl, da ist so ein neuer Spirit. Spürst du das oder ist das, wie siehst du das?
Also natürlich spüre ich das und es ist sehr, sehr positiv, weil die ganze Bewegung auch so... so genreübergreifend ist. Ja, die ist nicht so. Mein Gefühl aus der Vergangenheit war eher, dass wir so Silos haben. Ja, es gibt Rüsselsheim, die Illustratorenstadt, ja, dann Rüsselsheim für gehobene Kunst, ja, mit den Opelvillen und auch teilweise mit den Ausstellungen, die der Kunstverein macht. Aber so dieser niedrigschwellige Zugang, der war vielleicht ab und zu mal im Kultursommer vorhanden. Aber sonst gab es gar keine Spielorte dafür. Ja, es ist alle Spielflächen oder Freiräume, die für bildende Kunst zur Verfügung stehen, sind dann auch belegt. Ja, also der Festungskeller ist Kunstverein. Das Rathausrondell ist der Malkasten. Und dazwischen gab es ja gar nichts. Und ich glaube, ich gehörte dann zu denen, die so komplett da rausgebrochen sind, weil die da einfach nicht reingepasst haben.
Freie Szene. Ja. Also freie Szene für mich.
Und dadurch haben sich ja Spielorte plötzlich ergeben. Ja, die alte Mühle war ja kein Spielort. Das Theater war gar kein Spielort für eine freie Szene. Das ist auf einmal entstanden. Und ja, ich habe das Gefühl, dass jetzt die neue junge Bewegung in der Stadt da einfach noch mehr Spielorte erschließt, weil sie sich zusammentun. Das muss keiner als Einzelkämpfer machen, sondern da wird sich unterstützt. Und jetzt mit dem Yannick, der die Taube jetzt auf die Beine gestellt hat, der dann das auch wieder verbindet. Da kommen ja nicht nur Menschen von extern, die dann das als Galeriefläche nutzen, sondern er lädt dann zum Künstlergespräch ein mit jungen Künstlerinnen, die in Rüsselsheim aktiv sind. Und ich glaube, so eine Bewegung gab es meines Erachtens auch schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Stadt. Und deswegen ist das sehr, sehr positiv zu sehen. Und weil du gefragt hast, wie sehe ich meine Rolle da drin, ich würde mal sagen, so als graue Eminenz im Hintergrund.
Noch nicht ganz.
Ja. Du tauchst irgendwann mal mit Sonnenbrille so komplett komplett in Schwarz auf und stehst immer nur im Hintergrund.
Ja, das habe ich gemacht, wenn ich so bei so Verleihung des Jazzpreises im Stadttheater eingeladen wurde. Da habe ich das gemacht, weil ich dann dachte so, der Künstler ist doch gar nicht von hier, warum feiert er nicht mit seinen Freunden an seinem Heimatort? Das wäre doch viel spannender, als hier bei uns in Rüsselsheim im Theater zu stehen. Aber es ist durch die Arztbesuche bin ich ja in Verbindung irgendwie. Das macht auch Spaß. Aber ich denke schon, dass diese neue Bühne den jungen Künstlern auch gehört und dass sie da ihren Weg auch gehen werden. Und bin tatsächlich sehr gespannt, wie sich die Lebensläufe entwickeln. Und es macht Spaß, das zu beobachten. Ja.
Ich glaube, dass die Arztbesuche jetzt auch nicht nur dir helfen, in Kontakt zu bleiben mit den Leuten. Und also indirekt habe ich das Gefühl, dass auch die Leute, die jetzt von dir interviewt wurden, eine Verbindung auf eine Art haben. Also für mich ist es total cool zu sehen, wer da alles noch mit dabei ist. Ich lerne da sau viel. Ich finde das alles sowieso gerade ziemlich, ziemlich wunderbar, was so passiert. Ich wollte noch kurz kontextualisieren für die Leute, die vielleicht noch nicht wissen, was die Taube ist. Das ist das ehemalige Blumenrondell am Europaplatz. Und das ist vielleicht die heutige Kulturempfehlung. Immer sonntags zwischen 11 und 16 Uhr kann man da vorbeischauen. Man kann Kunst gucken, man kann Kaffee trinken. Es gibt oftmals frischen Kuchen und meistens, also eigentlich immer, sehr gute Gesellschaft. Genau.
So viel dazu. Und die andere Kulturempfehlung ist natürlich, jetzt haben wir so oft darüber gesprochen, also schaut mal auf die Artmap.
Auf jeden Fall.
Die jetzt quasi so ein kleines Redesign gekriegt hat. Und eben auch noch diverse Erweiterungen, Flux, also Orte, die verschwunden sind, Offspaces und dann eben diese Arztbesuche. Also das lohnt sich auch auf jeden Fall nochmal reinzuschauen, zu lesen, Neues über die Leute zu erfahren. Und ihr begegnet auf jeden Fall einigen bekannten Gesichtern.
Genau, die glücklichen Menschen mit einem Apple iPhone, ja, das können das auch als App installieren. Das, aber wer weiß, vielleicht kommt das auch nochmal.
Da machen wir jetzt heute nochmal hier ein bisschen Nachdruck, genau. Also auch hier Artmap als App für Android.
Funktioniert aber auch im Browser ganz hervorragend. Ja. Wir haben jetzt so viel über Rüsselsheim gesprochen, jetzt möchte ich nochmal über deinen Lieblingsort in Rüsselsheim sprechen.
Der Heimatverein.
Was ist das denn? Das ist eigentlich ein Frevel, aber das scheint es zu geben. Erklär das mal für mich.
Ja, es war, als ich die Frage gelesen habe, habe ich gedacht, was ist mein Lieblingsort in Rüsselsheim? Und es ist tatsächlich der Heimatverein. Den findet man auf dem Museumsfestungsgelände. Ist dort im Obergeschoss. Und immer donnerstags nachmittags von 15 bis 18 Uhr besetzt. Und das sind Menschen, die alles Mögliche über Rüsselsheim archivieren. Und es gibt dort ganz viele historische Fotos, Texte. Und es ist ein Verein. Der Heimatverein war auch Kulturpreisträger der Stadt vor nicht so allzu langer Zeit. Und ich finde es dort total spannend, weil ich habe war jetzt wieder aktiv dort für die Artmap, weil mit dem Redesign ist auch eine Kooperation mit dem Heimatverein entstanden. Das heißt, ich verwende historische Fotos und wer der Artmap Instagram-Seite folgt, wird das auch immer mal wieder sehen, dass dann so in den Stories auf einmal alte Fotografien auftauchen. Die stammen alle vom Heimatverein. Und ja, es ist total spannend. Die Mitglieder sammeln selber Inhalte, kriegen aber auch ganz viel aus Nachlassen, alte Fotoalben und so, die dort dann archiviert werden. Und auch nochmal ganz anders als das Stadtarchiv, ja, weil das nochmal ja, viel persönlicher ist. So, in den Aufnahmen und ich bin selber Mitglied und man kann dafür einen ganz kleinen Beitrag im Jahr, ich glaube es sind 8 Euro Jahresbeitrag, kann man Mitglied werden und dem Verein hilft's. Man kann das ja unterstützen und dadurch den Verein am Leben halten.
Ja, voll krass, ich höre das zum ersten Mal. Was? Wie kann das sein? Ja, echt? Ja, also, ich wusste das nicht.
Also Heimatverein ist tatsächlich, was die Geschichtsaufarbeitung in Rüsselsheim angeht, relevant. Ich glaube, gegründet 1905 oder 7, also relativ Anfang 1900er Jahre.
Krass. Ach so, vom Wilhelm Sturmfels.
Genau.
Den kenne ich, das ist so eine Straße irgendwo.
Genau, und quasi damals als, ich glaube, war Volksschullehrer oder Heimatforscher und hat dann diesen Verein mitgegründet. Und auf dem Seckendorfplatz gibt es die Sturmfels-Stele, es gibt die Wilhelm-Sturmfels-Straße und am F3 auf der Rückseite ist eine Plakette das am Gebäude.
Das Wohnhaus.
Ja.
Echt?
Ja. Muss mal schauen, wenn du über den Hintereingang reingehst. Und das Besondere an dem Heimatverein, klar, Konzept ist überall anwendbar, sind geschichtsinteressierte Bürgerinnen, die dann die Heimatgeschichte entweder sammeln, aufarbeiten, pflegen. Und beim Rüsselsheimer Heimatverein war es so, dass die auch zeitweise dann archäologische Untersuchungen gemacht haben. Also diese Keltengräber, die im Mönchbruch gefunden worden sind, teilweise vom Heimatverein erfasst und auch gesammelt haben. Und die Museumssammlung geht quasi aus der Sammlung des Heimatvereins hervor.
Oh.
Die geben auch regelmäßig ich würde mal Magazin sagen, heraus, den Ruzilin.
Ah, okay, das genau. Sagt mir natürlich was.
Eine Ausgabe habe ich bei mir liegen.
Ist das ist wirklich noch analoges Heftchen quasi?
Ja, analoges Heftchen, kostet 10 Euro die Ausgabe und ganz viel Wissenswertes über
Wie oft kommt es?
Ich glaube quartals. Aber ich bin mir nicht sicher.
Das jetzt gleich mal hier die recherchieren.
Ich hole mir tatsächlich das Heftchen nur, wenn das inhaltlich gerade passt. Ich habe mir jetzt die letzte Ausgabe geholt, weil es über Kriegerdenkmäler eine Ausgabe war und da ich einige in der Artmap erfasst habe.
Mhm. Ich muss jetzt mal kurz den Heimatverein. Christian, übernimm du mal kurz in der Zwischenzeit.
Ja, das ist meine schönste Geschichte mit dem Heimatverein ist, das war noch vor Corona-Zeiten mit dem Einsatz für den Wernerpark. Da habe ich irgendwann einen Anruf gekriegt vom Manfred Powalka und sagt, Herr Bien, kommen Sie mal vorbei. Ich habe da was für Sie. Und dann drückt er mir so 2 große Bände in die Hand. Und es ist auch so, du darfst ja die Sachen nicht mitnehmen.
Ja.
Und das war die große Ausnahme. Dann habe ich diese 2 großen Bände mitgenommen und das war so ein Sammelsorium von Zeitungsartikeln, von Fotografien, von Unterschriftenlisten aus den 70er oder 80er Jahren, wo es darum ging, irgendwie, also beinahe wäre ja der Wernerpark, oder mehrmals wäre der Wernerpark komplett verschwunden. Mhm. Und da waren dann so Pläne mit großer Parkplatz, also der Parkplatz unten am Mainufer erweitern. Da musste Zufahrtsstraße durch den Park und ein Riesenhotel und sowas. Und die Unterschriften, die man da gesammelt hat, die habe ich dann halt alle ausgehändigt bekommen und konnte mich da mit diesen Bändern so ein bisschen auseinandersetzen. Und das war ein großer Vertrauensbeweis und hat auch tatsächlich bei der Arbeit ein bisschen sehr, sehr, sehr weitergeholfen. Und die sitzen, glaube ich, auf sehr vielen Schätzen, nicht nur Fotografien, sondern wirklich auch alles Mögliche.
Ja, also ist absolut. Ich Karten.
Ja.
Ja, also ja. Es gibt Karten aus irgendwie jeder, aus jeder Epoche Rüsselsheims und immer mal wieder, das war jetzt auch spannend bei der Suche für die Artmap. Ich habe da jetzt eine Skulptur wiedergefunden. Da steht im Wernerpark nur der Sockel.
Oh.
Das Sonnenmädchen. Und da steht einfach nur ein Sockel.
Oh, wo genau ist das im Wernerpark?
Direkt an der, zwischen dem Rundtempel auf dem Hügel und dem Weiher.
Genau.
Mitten auf der Wiese.
Mitten auf der Wiese steht einfach ein Sockel. Und ich habe mich immer gefragt, warum steht da einfach nur ein Sockel?
Ja.
Und das ist, da stand eine Bronzefigur drauf.
Ja, wärt ihr mal bei dem Kunstspaziergang von mir und Kiki mitgegangen, hättet ihr das auch gewusst.
Ich hatte eine exklusive Führung mit dir durch diesen
ja,
Park,
aber da wurde mir das.
Hast du es auch gesagt?
Oh. Doch, da habe ich den Sockel auch erwähnt.
Dann habe ich nicht zugehört.
Ja, und in der Artmap kann man sich die Skulptur angucken.
Ah, wie geil.
Also es gibt das Sonnenmädchen und das stand von 1930 bis 40, war von Heinrich Jobst, der hat auch auf der Mathildenhöhe Arbeiten angefertigt in Darmstadt. Und,
aber wo ist das? Zerstört oder?
Ja, es, höchstwahrscheinlich wurde es eingeschmolzen.
Oh.
Ja.
Das ist ja super schade. Ja. Kann man das nicht irgendwie reproduzieren?
Ich fände das ganz toll und würde mich freuen, das als Gemeinschaftsprojekt mit Uwe Wenzel umzusetzen.
Ich wollte gerade sagen.
Das Schöne ist, auf dem Sockel ist auch noch eine Widmung, weil die wurde von Fritz Opel gestiftet ja. Und diese Widmung steht immer noch auf dem Sockel. Und das ist eigentlich das Perfide daran, weil ich habe auch immer vor diesem Sockel gestanden, weil der auch nicht zu den anderen Sockeln an den Wegen passt. Aber dann mal auf die Idee zu kommen, einfach mal hinzugehen und sich das Ding anzuschauen, dann hätte man nämlich diese Widmung auch gesehen.
Ja.
Und das Schöne ist halt auch, du siehst genau die Verankerung von der Skulptur. Also die wurde wirklich einmal abgesägt und
also höchstwahrscheinlich eingeschmolzen, weil das, 1940...
Also, ist ein cooles Projekt. Ich bin gespannt, wann es realisiert wird.
Ja.
Das wird
würde mich freuen, wenn die Stadt zuhört. Und
ja, die Stadt hört zu, tatsächlich.
Ja, also das glaube ich ehrlich gesagt auch, beziehungsweise wir wissen es auch teilweise. Ich habe noch eine Rüsselsheim-Frage. Und zwar hattest du, also ich kann noch nicht so ganz fassen, ob du diese Stadt magst oder nicht. Du hast geschrieben, wenn dich jemand fragt, wie Rüsselsheim ist, dann ist das für dich die Stadt, die sich nicht entscheiden kann, ob sie Industriestadt, Kulturlabor oder E-Ladestation sein will und deshalb irgendwie alles gleichzeitig ist. Ich finde, das klingt immer größtenteils positiv. Wie ist denn so dein Verhältnis zu Rüsselsheim, würdest du sagen, momentan?
Ach, eigentlich ist mein Verhältnis unverändert. Also für mich ist Rüsselsheim eine sehr wertvolle Stadt. Ich würde mir halt wünschen, dass das viele andere auch so sehen. Und das ist eigentlich das, was in Rüsselsheim schwierig ist. Ja. Und du hast halt einen Teil, der sehr nostalgisch ist. Und wenn man böse ist, könnte man mir vorwerfen, nostalgisch zu sein, weil mein Lieblingsort ist der Heimatverein. Ich baue in die Artmap Dinge auf, die gar nicht mehr hier stehen und so. Aber bei Nostalgie gibt es ja so einen Unterschied. Ja. Es gibt diesen verklärten, romantischen Blick auf Vergangenes und dann gibt es den Blick als Wertschätzung für das, was passiert ist. Und bei mir ist das eine Wertschätzung, weil ich denke, jetzt gerade so im kulturschaffenden Bereich ist es, wenn es die Wendemaler nicht gegeben hätte, wenn Martin Kirchberger, Uwe Wenzel, wenn die nicht so viel experimentiert hätten, hätte es meiner Meinung nach andere nicht inspiriert, auch zu experimentieren. Und auf der Ebene ist ja auch unglaublich viel passiert. Ja, wir haben mit den Opel-Villen ja nicht nur eine Ausstellungsfläche, ja, es gibt die Schleuse und das Labor und das sind so Orte, wo man bereit ist zu experimentieren. Ich bin halt der Meinung, dass hier kulturpolitisch sich was verändern muss, dass wir ein Kulturleitbild auch irgendwo brauchen. Das gibt es nicht. Und dass wir auch Kultur als sinnvollen Teil einer Gesellschaft wiedersehen. Mhm. Und das ist das ist so verloren gegangen. Und das ist auch für mich so mit ein Grund, warum ich die Arztbesuche mache, weil einmal geht es darum, die Menschen sichtbar zu machen, die hier aktiv sind. Aber ich besuche ja nicht nur Kulturschaffende, sondern ich besuche auch Menschen, die Raum für Kunst schaffen. Mhm. Und die Menschen sind ja da und die Räume sind ja auch da, nur muss das die Stadt ja auch irgendwie sehen. Und wenn wir hier, wir haben keine, bei der Zeitung keine Kulturredaktion mehr, man kriegt ja gar, also es geht mir ganz oft, wenn ich Menschen treffe und die dann sagen, hey, was machst du eigentlich, man kriegt gar nichts mehr mit. Ja, weil es funktioniert nur, wenn du in sozialen Medien dich selber darstellst, aber das, was es in der Vergangenheit hier gab, das ist ja weg. Und also die Stadt an sich finde ich toll und ich habe immer, wenn mich hier jemand besucht, kann ich stundenlang durch die Stadt laufen und zu jeder Ecke irgendwas erzählen. Und das macht für mich auch Stadtidentität aus. Mhm. Und natürlich gab es Dinge, die wie in jeder Stadt auch ganz doof sind. Und aber wie ganz am Anfang gesagt, glaube ich, die Stadt ist nicht zu groß und nicht zu klein, so dass man tatsächlich noch was verändern kann. Mhm. Und das macht es für mich hier lebenswert.
Hier an der Stelle können wir eigentlich schon aussteigen. Wir können
großen, Applaus erstmal einblenden. Ich kann einen Werbeblock machen, denn der Kultursommer steht wieder an. Und behalte doch gerne mal das Programm im Auge. Nach unserer grandiosen Wendemaler-Radtour im letzten Jahr wollen wir das Konzept, wir fahren mit dem Fahrrad zu Kunst, fortführen. Und wie es der Zufall will, werden wir uns vielleicht in dieser Konstellation, wenn wir jetzt hier sitzen, da auch wieder treffen. Und Sam kann sein ganzes geballtes Artmap-Kunstwissen bei der kommenden Kunstradtour im Sommer dann zur Schau zeigen, bringen. Und da können wir dann auch all diese Fragen stellen zu sämtlichen Denkmälern. Also ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt. Die Leute, die bei uns kommen, die haben Fragen.
Mhm. Ich bin sehr gut vorbereitet und, und da ich ja auch der Verfasser der Artmap-Texte bin, kann ich ja selber bestimmen, was ich da erzähle und da reinschreibe.
Es wird ein Nachmittag, wo ganz viele Live-Updates passieren.
Genau. Aber auf der Artmap? Nein, guck mal jetzt nach.
Ich glaube, das wird cool. Das wird, glaube ich, sehr cool.
Sehr, sehr cool.
Und also ich kann ja eine Sache schon mal verraten. Ja, es wird musikalisch.
Oh.
Ja.
Oh, interesting. Das wussten wir auch nicht.
Es wird musikalisch, weil ich habe für die Artmap App, schwieriges Wort, was ganz Spannendes gemacht. Und zwar habe ich mit Hilfe von einer KI alle Denkmäler, die ich fotografiert habe, in Töne verwandelt. Und daraus sind Stücke entstanden. Und in der App kann man die auch hören. Ja, das ist auch, bleibt auch exklusiv erstmal der App vorenthalten. Und das heißt, bei der Tour können wir bei jedem Objekt, bei dem wir stehen bleiben, es uns erstmal anhören.
Das ist jetzt ein bisschen peinlich für mich, weil ich habe jetzt gerade so überrascht getan, aber wir haben darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, wir haben eine Box dabei, wir können es spielen.
Genau, das können wir machen. Cool. Ich glaube, das wird wirklich sehr, sehr gut. Da freue ich mich sehr drauf.
Wenn wir bei Musik sind oder bei Tönen, können wir gerne zu dem hier übergehen.
Dass ich die Überleitung nicht gesehen habe.
Ja.
Danke, dass du das gemacht hast.
Der beste Song der Welt.
Genau. Unser Gast darf immer anfangen. Genau. Was hast du mitgebracht?
Ich habe von Jimi Hendrix All Along the Watchtower mitgebracht. Und ich finde es einmal ein super zeitloser Song. Erinnert mich immer so an meine Kindheit. Und der Spitzname von meinem Vater war Jimmy, weil der hatte immer so einen Afro. Und ja, seine Kumpels haben ihn immer Jimmy gerufen. Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass es an Anlehnung an Jimi Hendrix passiert ist. Und dann habe ich Jimi Hendrix immer gerne gehört. Was viele nicht wissen, ist, dass ich dann ja irgendwann auch mal deswegen habe mit Gitarre angefangen. Und habe bei einem Rüsselsheimer Künstler Gitarre spielen gelernt. Ja, bei Mimi Polakis. Der Mimi ist Komponist, Musiker, hat sein Studio in Nauheim inzwischen und war der Produzent und Komponist vom Badesalz. Der hat das Ochio-Album produziert. Und
wild.
Und der Mimi ist in Rüsselsheim aufgewachsen. Und zwar genau im Nachbarhaus, in dem mein Vater aufgewachsen ist, also zur selben Zeit. Und deswegen ist das so immer die Verbindung zu Jimi Hendrix. Und ich habe ganz lange diesen Song vergessen, bis ich bin ja ein absoluter Comic-Fan und, und stehe natürlich dann auch, muss ich gestehen, auf alle Comic-Verfilmungen, auch wenn ganz viele schlecht sind. Aber es gibt eine Serie, die auf einem Comic basiert, das ist Lucifer. Mhm. Und der Hauptdarsteller Tom Ellis hat mal diesen Song performt und ich fand diese Variation von diesem Song, der ging einfach so unter die Haut und hat noch extremer gewirkt und ich finde, wir leben auch in einer Zeit, wo der Song inhaltlich wieder passt einfach. Ja.
Und es ist eine sehr gute Serie.
Ja.
Sehr schön. Oh Mann, also so einen krass persönlichen Song hatten wir oder so einen Song mit so einer krassen Backstory hatten wir schon lange nicht mehr, glaube ich.
Ich bin am überlegen, ob wir schon was Jimi Hendrix hatten, aber ich glaube auch noch nicht. Mm-mm. Nee, genau.
Jetzt kommen die ganzen Classics.
Jetzt kommen die Classics.
Ja. Also dann bei mir nicht, aber...
Bei mir auch nicht, aber...
Na gut. Ich habe einen Song ausgewählt, der ganz gut zu deinem bereuten Einkauf passt. Dein letzter bereuter Einkauf war nämlich deine deutsche Staatsbürgerschaft. wie läuft das genau, sag mal?
Es war super spannend. Ich habe so einen Antrag ausgefüllt und bin dann zu meiner Zeit war das noch im Palais Werner, also super historisches Gebäude und bin da reinmarschiert und meinen Antrag dabei gehabt und hatte beim ersten Gespräch den Antrag dann vor Ort in kleine Stücke gerissen und bin wutentbrannt gegangen. Ja, ich wollte mich erstmal informieren und dann saß mit einem Mitarbeiter gegenüber, der dann gesagt hat, ja, man... Also, dass nicht jeder hier Deutscher werden kann und muss ja zumindest irgendwas über die deutsche Geschichte wissen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich kann ja nur so viel über die deutsche Geschichte wissen, wie das deutsche Bildungssystem uns in der Schule beibringen konnte. Und aber was sind das denn für Fragen? Und dann war eine der Fragen, wann wurde Deutschland wieder vereinigt? Und dann habe ich gesagt, gar nicht. Ja, das hat er dann nicht verstanden. Und ja, das war dann kein schönes Gespräch. Beim zweiten Anlauf habe ich es tatsächlich geschafft, es auszufüllen, abzugeben. Dann musste ich, damals war ich noch beschäftigt, dann Lohnnachweise vorlegen und die mussten in Kopie vorlegen und ich habe immer nur die Vorderseite kopiert, weil auf der Rückseite war immer dieselbe Zusammenfassung. Also habe ich gedacht, boah, das braucht kein Mensch. Und dann hat er sich es angeguckt und hat gesagt, da fehlt die Rückseite. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da steht ja nichts drin, also die Informationen. Also es ist einfach nur Zusammenfassung von der Vorderseite. Und die ist auf jeder Seite gleich. Und dann hat er gesagt, da fehlt die Rückseite. Und dann habe ich gesagt, und da steht ein Kopierer.
Ich bin immer zufriedener mit meiner Songauswahl. Ja, mach mal weiter. Und dann
hat er gesagt, ja, wieder steht ein Kopierer. Ich so, wie Sie sehen, ich bin in Deutschland beschäftigt, ich zahle hier Steuern, also ist das quasi mein Kopierer und Sie dürfen den einfach benutzen. Und ja, das fand er nicht so nett. Und blöderweise habe ich dann so viel Blödsinn geredet, dass er dann vergessen hat, was anderes zu kopieren. Und dann musste ich dann nochmal 3 Monate später hin, weil man festgestellt hat, dass ein Dokument nur einmal in einfacher Kopie vorlag. Und dann habe ich ein Schreiben bekommen und da stand ganz fett drauf, ziehen Sie bitte keine Nummer, kommen Sie direkt in Zimmer 8. Und dann bin ich vorne an die Info gegangen und habe gesagt, also ich habe hier ein Schreiben bekommen, da steht, ich soll keine Nummer ziehen und direkt ins Zimmer 8 gehen. Und dann hat die Mitarbeiterin so drauf geguckt und hat gesagt, ziehen Sie bitte eine Nummer. Und dann habe ich gesagt, aber da steht ja wortwörtlich, ich soll keine Nummer ziehen.
Das ist mein Kopf gegen Mikrofon, ja, okay.
Und das hatte dann für Tumult gesorgt, dass das Zimmer 8 dann einfach rausgekommen ist und dann die Fotokopie entgegengenommen hat. Insgesamt hat es über ein Jahr gedauert. Deswegen, als Merz im Wahlkampf gesagt hat, Express-Einbürgerung, dauert halt über ein Jahr, kostet 255 Euro. Und für mich hat sich halt einfach nichts geändert, weil bei Polizeikontrollen werde ich immer noch rausgezogen und ja, es ist, also das Reisen wird einfacher. Was auch total spannend ist, ja, weil man bürgert sich ein und das Einzige, was besser wird, ist,
dass
man
wieder rausgehen.
Ja, perfekt.
Und, ich bin aber auf 255 Euro, das ist so eine Bürokratenzahl, total. Weil da musst du noch einen Fünfer hinlegen. Oder am besten, es fehlt eigentlich noch, so. Es fehlt noch so ein Centbetrag. Ja.
Aber es ist auch tricky, weil du darfst nicht sagen, stimmt so. Das ist Bestechung.
Oh mein Gott. Okay, mein Song.
Also erstmal willkommen in Deutschland.
Dankeschön. Mein Song passt dazu. Er heißt Papierkramland. Und genau darum geht's, um das, was du gerade beschrieben hast, unter anderem. Er ist von David Julian Kirchner und Ozan Atta Chanani. Ja, ich muss gar nicht so viel dazu sagen, weil eigentlich ist das, was du erzählt hast, schon die Zusammenfassung. Genau, so grob. Genau.
Okay, ich hab einen Song rausgesucht, weil mir der Künstler jetzt wieder bei Spotify so reingespielt worden ist und ich das mich wieder geärgert habe, dass der so lange wieder so bei mir in der hinten rumgemacht, also ja, der Versenke verschwunden ist. Und zwar von Stromae.
Man merkt, dass du kein Französisch
bist. Ja, Papaouité.
Papaouité. Ah. Ja, das ist ein schöner Song.
Wo ich auch erstmal mit der Schrecken festgestellt habe, dass ich in meinem Kopf war immer Franzose, aber er ist Belgier. Und in dem Song arbeitet er auch so ein bisschen seine Kindheit auf, weil er ist in Belgien geboren. Und sein Vater ist in den 90ern nach Nigeria und ist dort im Bürgerkrieg als Tutsi ermordet worden. Und der Song ist, also er geht ins Ohr, ist wirklich schön, so der Stil, weswegen ich ihn auch einfach nur liebe. Und das Video dazu ist ganz spannend, weil er da als quasi als Schaufensterpuppe so diesen Vater, der nie da war, dann irgendwie ja, widerspiegelt und auf der Straße, das ist so eine kleine Sackgasse, wo dann die Väter mit ihren Söhnen dann immer irgendwie Tanzeinlagen und etc. machen. Also es ist, Und es gibt einen Live-Auftritt, wo er genau diese Szene auch so nachspielt, wo er von so zwei Bodyguards irgendwie auf dem roten Teppich getragen wird, einmal hingestellt, Fotos machen, dann holen sie wieder hoch und bringen ihn auf die Bühne.
Ich finde das total spannend, weil das ist auch so einer meiner Lieblingssongs. Und das war ja auch so ein Club-Banger. Mhm. Und der Inhalt ist ja super traurig. Ja, und, super aber traurig. Der Beat war halt.
Ja, es ist auch so. Also
Stromae macht gute Sachen. Ja, er macht wirklich sehr, sehr gute Sachen.
Das sind sehr intelligente Sachen.
Ja. Ja. Und auch, also ja.
Sprichst du Französisch?
Ein petit peu.
Oh ja.
Frau Krüttner in Französisch auf der Kantschule gehabt. Die war super streng, aber wir durften auch immer so Theaterstücke und so machen. Also wir durften frei Französisch reden. Und als Kind, wenn wir nach Marokko gefahren sind, da haben wir immer so einen Aufenthalt an der Côte d'Azur gemacht. Mhm. In einem kleinen Kaff in Südfrankreich. Und da hat Familie von uns gewohnt. Und dann warst du dann gezwungen, mal ab und zu Französisch zu reden. Und in Marokko selber dann auch, weil aus der Stadt, aus der meine Eltern stammen, Al-Husimas, das ist ganz im Norden am Mittelmeer, gibt es halt ganz viele Familien, die ausgewandert sind. Mhm. Und im Sommer waren dann halt immer Jugendliche aus Frankreich, Belgien, Holland dort. Und dann, damit wir dich irgendwie verständigen konnten, musst du dann immer so ein bisschen Französisch reden.
Cool, sehr cool. Ich habe gehört, wir kommen nochmal zurück auf Rüsselsheim, weil ich glaube, aber ich sehe das nur so aus dem Augenwinkel, ach so, ja. Deine Gastgeschenke haben was damit zu tun, oder eins zumindest davon. Ich bin gespannt, weil du weißt auch schon irgendwie, was
ich
es ist.
Das eine, was ich gesehen habe, da weiß ich, was es ist. Und es ist sehr, sehr schön.
Oh,
genau. Hol das mal.
Ja, du kannst es gerne holen. Ja. Genau, wir überbrücken in der Regel dann mit irgendwas Geistreichem.
Irgendwas geistreich.
Naja, ich habe nichts mehr.
Aber Stromae oder Stromae?
Stromae.
Stromae. Weil ich habe nämlich dann auch, ja, das ist so dann, das frage ich, weil Belgien, dann ist es dann so ein bisschen dieses Flandern noch irgendwie mit drin, dann wäre es nämlich so. Dann könnte ich nämlich
hätte
auch
gesagt, ich hätte gesagt, Stromae.
Ja.
Gibt vielleicht ein Interview, was man selber sagt.
Hoffentlich.
Also okay. Ich habe hier ein Potpourri von Gastgeschenken.
Hat auch was mit Musik zu tun, wie ich gerade sehe. Also passt es ja hervorragend zu unserem Vorgängersegment.
Ja, und zwar gibt es einmal musikalische Grüße aus Rüsselsheim auf Vinyl mit dem Stadttheater vorne drauf. Die Platte ist, glaube ich, von 1965. Wenn ich mich nicht irre, da ist noch das Stadttheater als Solitär da drauf.
Ohne den Treff. Ja. Ist das krass.
Und einer der Musiker, die hier mitgemacht haben, ist Kulturpreisträger der Stadt geworden irgendwann später. Das war Stefan Völker. Der war als Kind, hat er da im Chor mitgesungen.
Und what?
Der ist da auf der Platte drauf und die gibt es nur 9.999 Mal. Und ich habe sie zweimal, deswegen teile ich sie mit euch.
Das ist was für eine Ehre. Und das sind alles Rüsselsheimer Ensembles.
Ja, genau.
Ich sehe hier Gesangverein, Volkschor, Rüsselsheim, Leitung Albrecht Schmidt. Zum Beispiel. Ach, das krass.
Es muss eine krasse Zeit gewesen sein, dass so Dinger gepresst worden sind, dass sowas produziert worden ist.
Und auch wie das aufbereitet ist, dann gibt es hier so einen kleinen Abschnitt auf der Rückseite über die Vereine. Da steht zum Beispiel Evangelischer Posaunenchor Königstetten, aktive Mitglieder ca. 30, davon 18 Jugendliche. Gesangverein Frohsinn, Königstetten, Mitglieder ca. 150, davon aktiv ca. 40. Wie cool, wie witzig ist das? Das ist ja crazy. Ich kann die Unterschrift nicht lesen. Wer ist das?
Das ist Storsberg, oder?
Ja.
Ja.
Das war unser Bürgermeister.
Okay, da habe ich noch nicht gelebt und du auch nicht.
Nee, aber der war, warte mal, Geschka, dann war, glaube ich, davor Winterstein.
Ja.
Und davor Storsberg.
Oh mein Gott, der Zitterclub Alpenröschen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Zitterclub Alpenröschen Rüsselsheim.
Und das ist auch, ich habe bei mir auf dem Tisch, da liegt so ein, die Stadt hatte mal in regelmäßigen Abständen immer so Stadtbroschüren, wo dann irgendwie Ärzte, irgendwelche Adressen, alles Mögliche aufgelistet war. Und da hast du dann auch irgendwie so diese Vereine und das ist so ein, also einfach die Mühe, die du dir damals gegeben hast, so diese Informationen rauszuschicken. Und das passt so ein bisschen zu dem Heft, was du heute aus dem Bücherschrank gefischt hattest. Da war so ein vom Gartenamt.
Aus den 60ern.
Mhm. Einfach Beschreibungen von.
Die schönsten Zimmerpflanzen. Genau. Ja. Also einfach Kuriositäten. Das letzte Lied auf Seite 2 übrigens finde ich schön. Ist eine Eigenkomposition und das heißt.
Du alter Depp.
Fantastisch. Hast du einen Plattenspieler?
Nee, aber das ist Grund genug, einen Plattenspieler.
Ich wollte gerade sagen, für die neue Bude können wir mal
einen Plattenspieler suchen.
Oder du nimmst es morgen mit in die Taube
und legst es
da auf. Da ist nämlich ein Plattenspieler.
Dann spielen wir in der Taube die schönsten
das
musikalischen
Grüße.
Das ist ja
fantastisch. Janik wird es lieben, das sehe ich jetzt schon.
Ich habe die Platte mal geschenkt bekommen im Chausseehaus. Und ich hatte im Chausseehaus eine Ecke mit einem Plattenspieler und Kopfhörern. Und da,
stimmt.
Da war die immer drin. Da konnte man sich die Platte anhören.
Ist das cool. Ja, vielen Dank. Ja, das ist ein fantastisches Geschenk. Finde ich
gerne.
Sehr geil.
Dann habe ich noch so ein bisschen Merch dabei.
Yes, ja. Ich wollte letztens fragen, wo du das her hast und ob man das kaufen kann. Wie cool. So. Nice. Oh, richtig cooler Boxy-Fit.
Jetzt sind wir schöne
geile Artmap-Shirts.
Gebrandet.
Ja.
Yes. Ist das cool. I love it. I love it.
Jetzt gibt es nochmal so ein Rauschen hier, ja, weil ich was auspacke. Ich habe ja angefangen, mich mit Ton zu beschäftigen und habe eine Kaffeetasse mitgebracht.
Oh mein Gott, ist die cool. Du machst das auch hier in Rüsselsheim, habe ich
in
gehört.
In Rüsselsheim in der Böllensee-Siedlung, genau.
Die ist richtig massiv.
Ja. Die hat auch.
Und die hält bestimmt die Hitze gut.
Ja, das war die Absicht.
Ist die cool. Ja, jetzt müssen wir uns da drum kloppen, ne? Das ist schon klar.
Ach, die wandert. Obwohl, du darfst es wie den Julian Schneider von Judith, darfst du ihn einfach mitnehmen.
Oder ich behalte ihn jetzt für ein halbes Jahr und dann tauschen wir.
Und dann krieg erstmal den Julian Schneider wieder.
Ist das cool, einfach handgetöpfert. Wie schwer ist Töpfern?
Das ist super easy, kann jeder, sollte auch jeder machen, finde ich.
Und fliegt einem das nicht um die Ohren, was auf der Scheibe ist?
Ja, also es ist natürlich. Also Töpfern ist, finde ich, schon sehr schwierig, ja, weil du musst da sehr konzentriert arbeiten, musst super bei dir sein. Mhm. Ja, das ist so die Voraussetzung. Und je mehr du ja quasi auf dich fokussiert bist, desto einfacher fällt dir das Zentrieren. Mhm. Und das Zentrieren ist notwendig, damit du ein Objekt gerade hochziehen kannst. Und dann fliegt es auch nicht umher, wenn du.
Okay.
Also, es wackelt und fliegt nur, wenn es nicht zentriert ist. Und ich finde das halt so ein schönes Sinnbild. Also wenn du dich nicht selbst zentrierst, dann schlackert es halt um dich herum. Und so
sehr
ist
meta.
Das bei der Tonarbeit auch. Ich finde, was auch total lustig ist, das fällt mir gerade so im Laufe des Gesprächs eigentlich die ganze Zeit oder erst jetzt auf. Ja, ich hatte ja zu Chausseehaus-Zeiten eine Radiosendung.
Ja.
Live aus dem Chausseehaus. Und ja, das habe ich so total verdrängt und es fällt mir gerade ein.
Auf Radio Rüsselsheim.
Auf Radio Rüsselsheim. Und ich hatte so eine mobile Sendestation im Chausseehaus und konnte dann sonntags immer live.
Das ist ja cool. Was hast du da so erzählt? Oder hast du Musik gespielt? Oder
ich habe Musik gespielt und Leute eingeladen, mit denen ich dann einfach geredet habe.
Einfach Podcast schon.
Ich glaube, da war ich auch dann.
Ja, da Steilzeitvorläufer.
Ja, es gab keine, also das Blöde ist, wenn man so alt ist wie ich, da gab es die Wörter halt alle noch gar nicht, aber man hat es halt trotzdem gemacht. Ja.
Hä, voll cool.
Und, das war immer witzig, weil manchmal war es halt auch so, dass jemand dann Kaffee bestellt hat und ich dann die Kopfhörer absetzen musste.
Moment, ich bin live, sorry.
Weil ich dann Kaffee gemacht habe und dann wiedergekommen
bin. Ist aber irgendwie auch ganz charmant, oder? Ja. Dann live on air.
Also das war witzig, ja.
Hey, wie cool. Also ich fasse mal zusammen. Es gibt eigentlich, du hast schon sehr viel gemacht und ich kann eigentlich nur gespannt sein, was du noch alles machst in diesem wahnsinnig kreativen leben und bin sehr dankbar, du wahrscheinlich auch, ja. Mann, ja, ja, dass wir irgendwie auch in, auf eine Art ein Teil hier von allem sind. Ja.
Ich, warte mal, ich
hast du ein Abschlusszitat?
Ich versuche jetzt irgendwie mal aus meiner Arbeit irgendwas.
Du hast nämlich deine, darüber haben wir da schon darüber gesprochen.
Nee, haben wir gar nicht.
Du hast nämlich deine Masterarbeit, um das vielleicht nochmal den Kreis zu schließen, über die Artmap geschrieben.
Genau, so haben wir uns kennengelernt. Hier drin ist ein Interview, was ich mit dir geführt habe, was ich noch händisch transkribiert habe.
Einfach also qualitative
Wissenschaft. Die allumfassende Änderung des Konzepts der Artmap ist mit großer Sicherheit ausgeschlossen und auch nicht zu empfehlen.
Ja.
Würdest du auch noch weiter, mach einfach sagen? Weiter so.
Ja, wunderbar. Und ich glaube, damit können wir diese absolut grandiose Folge, die war eigentlich alles, was ich mir erhofft habe.
Ja, wir haben, ja, ich spiele uns einfach schon mal.
Genau, heute gehen wir rechtzeitig raus, Christian.
Das diesmal ist, gehen wir rechtzeitig ja. raus. Ja, das, ja, ja, danke, dass du da warst.
War schön für dich auch, oder?
Ja, total. Danke, dass ihr seid. Hat Spaß super gemacht.
Cool. Wir machen jetzt noch ein schönes Bild von dir vor deinem Bild.
Vor deinem Bild.
Und
jetzt, ja, wo der Sommer fast da ist, kann ich auch dieses tolle Artmap-T-Shirt jetzt.
Müssen wir uns fragen. Absprechen.
Ich wollte dich neulich schon fragen, wo man das kriegen kann. Klasse. Geil.
Und morgen in der Taube spielen wir Musik und trinken Kaffee aus und prügeln uns, wer aus der Tasse Kaffee trinken darf. Die hat einen sehr dicken Boden. Das ist,
Ja, ich habe es. Mich hat es immer genervt, dass Kaffee so schnell kalt wird.
Und das dafür ist die super.
Ja. Und da habe ich sie so schwer wie möglich gemacht und so dick.
Kann man in Serie gehen. Okay, dann Stallzeit, Rüsselsheim im Podcast, ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert von der Sparkassenstiftung Groß-Gerau, der Förderreihe Kulturmut und der Stadt Rüsselsheim am Main. Wir hören uns in 2 Wochen.
Macht's gut.
Macht's gut.